D, groß D, Punkt. Erster Abschnitt war Kapitel 1, der zweite Kapitel 2, 1 bis 5. Den dritten haben wir eben besprochen, unter groß C, Punkt. Kapitel 2, die Verse 6 bis 18. Und nun kommen wir zum Abschnitt groß D, Punkt. Und jetzt kommen wieder Aufforderungen. Abschnitt 1, Informationen. Abschnitt 2, Aufforderung. Abschnitt 3 oder C, Informationen. Und jetzt haben wir wieder Aufforderungen. Also Unterweisung, Anweisung. Unterweisung, Anweisung. Die ganzen Kapitel 3 und 4 gelten als Aufforderungen. Dazwischen hat es natürlich immer wieder Auskünfte, aber stark im Zeichen der Aufforderung. Also entsprechende Aufforderung, Groß D, Punkt, Kapitel 3 und 4, Arabisch 1, Punkt. Die Hauptaufforderung, wir haben hier zunächst in den Versen 1 bis 6 in Kapitel 3 eine Hauptaufforderung und dann haben wir darauf warnende Aufforderung und zuletzt ermutigende Aufforderung. Zuerst die Hauptaufforderung des ganzen Textes, Kapitel 3, 1 bis 6. Diese Hauptaufforderung lautet, betrachtet Christus Jesus. Was bedeutet diese Aufforderung, betrachtet Christus Jesus in Vers 1? Wenn wir von der Betrachtung Christi sprechen, dann denken wir nicht an eine seelisch-mystische Betrachtung, wie es manchmal in der Kirchengeschichte gepflegt wurde, wie wenn man über die Seele und die Fantasie nun zu einer seelischen Verbindung mit Gott oder mit Christus kommen möchte. Es geht auch nicht über ein Bild oder wie über Bilder vom Gekreuzigten und so weiter. Solche mystisch erleben wollenden Betrachtungen lehnen wir ab. Es geht hier um eine Glaubensbetrachtung des Christus im Worte Gottes. Es geht um die Person und das Leben des Christus in der Schrift, geschildert im Neuen Testament so wie im Alten Testament. Wir wollen Jesus sehen, wie er im Wort und vom Wort skizziert wird. Es geht um die wichtigste Aufgabe des Lebens, die allerwichtigste Aufgabe des Lebens, Gott vor Augen zu haben. Wir möchten Jesus sehen, ist vielleicht der wichtigste Wunsch, den man hegen könnte. Und die Aufforderung, betrachtet Christus Jesus, ist eine sehr, sehr grundlegende Aufforderung für unser Leben. Klein b, das war klein a, Punkt. Was bedeutet die Aufforderung? Klein b, Punkt. Was gibt nun Anlass zu dieser Aufforderung? Was hat den Verfasser bewogen, so aufzurufen? Vers 1, a. Weswegen betrachtet Christus Jesus? Weswegen? Das heißt, wieder schaut er zuerst zurück zu dem, was er bereits geschrieben hat. Bedenkt noch einmal, was ich gesagt habe. Weil Gottes Sohn für uns den Weg der Erniedrigung ging, deshalb sollten wir ihn betrachten. Weil er so groß ist, dann erniedrigt wurde und für uns den Weg der Erniedrigung ging bis zum Kreuz und dann wieder in den Himmel fuhr, um uns nach sich zu ziehen. Deswegen sollten wir uns Zeit nehmen, ihn zu betrachten, denn das ist ja unser Heil. Klein c, Punkt. Als welche sollen die Leser Christus Jesus betrachten? Merken Sie übrigens, wie ich vorgegangen bin? Ich habe den Text gelesen. Ich habe mir Gedanken gemacht. Das heißt, ich habe reflektiert, nachgedacht über den Vers und anhand der Aussagen Fragen gestellt. Die Antworten liegen im Text. Folglich gehen diesen Antworten Fragen voraus. Diese Fragen stelle ich mir und so lerne ich mit dem Text mich zu befassen. So habe ich, ist es eine Hilfe auch für euch, die Antworten zu finden. Ich stelle die Fragen, zu denen der Text Antworten gibt. Ja? Es ist nicht so, wie manchmal in der Bibelstunde, da leitet man eine Besprechung eines Textes und dann stellt man eine Frage, was heißt das jetzt und so weiter. Und was geschieht? Typisch jetzt für Bibelbetrachtungen, für Bibelstunden, dann gehen die Augen so. Ja? Ja? Die denken, man müsste denken, ja? Man müsste jetzt überlegen, was könnte wohl die Antwort auf die Frage des Predigers sein, nicht wahr? Aber meine Frage ging zum Text. Ja? Ich wollte wissen, was steht im Text geschrieben? Dann müssten die Augen nicht so gehen, sondern so. Ja? Nach unten, zum Text. Denn dort ist die Antwort. Und die Antwort ist manchmal so einfach, dass die Leute nicht darauf stoßen, sie stolpern einfach drüber. Denn sie erwarten ja von einem Prediger eine schwere Frage mit einer schweren Antwort, nicht wahr? Aber die Bibel ist höchst einfach. Ja? Manchmal so einfach, dass wir darüber stolpern und wir tappen herum im Nebel. Und dann meinen wir, wäre nicht einfach. Nur nicht alles ist einfach, das ist klar. Manchmal wird es einfach, wenn wir darüber beten. Dann werden auch Knochen zu Fleisch. Klein C. Punkt. Als welche sollen die Leser Christus Jesus betrachten? Nun, wie steht's geschrieben? Weswegen, heilige Brüder, Mitteilhaber am himmlischen Ruf? Als solche. Er gibt ihnen ganz bewusst Namen. Und als solche sollen sie Jesus betrachten. Er hätte andere Namen gebrauchen können. Aber diese gebraucht er bewusst. Als heilige Brüder und als Mitteilhabende am himmlischen Ruf. In welchem Sinne betitelt er sie so? Was ist das, als solche sollen sie Jesus betrachten? Diese Bezeichnungen haben zwei Seiten. Einmal eine Sind-Seite und einmal eine Werden-Seite. Heilige Brüder und Mitteilhabende sind sie. Heilige Brüder und Mitteilhabende sollen sie sein und bleiben. Und weil sie es sind, dürfen sie Christus betrachten. Und er sollte ihnen wichtig sein. Aber weil sie Christus behalten sollen, sie sollen heilige Brüder bleiben und am himmlischen Ruf Teilhaber bleiben und nicht abkommen, deshalb ist es wichtig, Christus zu betrachten, um ihm nachzufolgen. Also als heilige Brüder und als Mitteilhaber am himmlischen Ruf sollen sie Christus betrachten. Dieses sind sie, dieses sollen sie sein. Was sind heilige Brüder? Nun, das sind solche, die wiedergeboren sind und zu geistlichen Brüdern geworden sind. Jesus ist unser leiblicher Bruder geworden, ihm hat Fleisch und Blut angenommen, damit wir seine geistlichen Brüder würden. Ich denke, wir dürfen hier an die Gemeinschaft der Gläubigen im Leib Jesu denken, wo wir geistlich Brüder in Christus sind. Die Schwestern sind da auch Brüder, in dem Sinne, dass kein Unterschied ist zwischen den Geschlechtern, was den inneren Menschen betrifft. Dort ist weder Mann noch Frau, dort sind wir alle einfach Glieder, Mitglieder. Heilige Brüder heißt nicht Sündlose, nicht solche, die nie was Verkehrtes machen, sondern Heilige sind Gott zugeordnete, solche, die wissen, dass sie oder sollten wissen, dass sie Jesus gehören. Gehöre ich Jesus, dann sollte es mir keine schwere Aufgabe sein, Jesus vor Augen zu halten und ihn zu betrachten. Natürlich wird es dann dazu führen, dass ich heiliger werde und Sünde ablehne, wenn sie vorgekommen ist. Heilige Brüder heißt auch geheiligte Brüder, wie das im Korintherbrief heißt. Geheiligte in Christus, solche, die Jesus rein gemacht hat und Gott zugeordnet hat. Mitteilhaber, das ist ein Wort, das ich ganz bewusst so übersetzt habe, weil es ein Zentralbegriff ist, der einige Male vorkommt. Und wer meine Übersetzung hat, der kann dieses Wort dann, vielleicht besteht die Möglichkeit, den Text eines Tages als Computertext zu bekommen, dann könnte man das schnell finden, ja. Wo steht jetzt Mitteilhaber? Und dann könnte man sofort die Texte haben. Eine Konkordanz habe ich nicht verfasst zu meiner Übersetzung, sodass man dann suchen müsste. Aber wenn man liest, dann stößt man ab und zu auf dieses Wort. Es dürfte einige Male auch im Hebräerbrief selbst sein. Mitteilhaber am himmlischen Ruf. Nicht Berufung. Wir sind nicht bestimmt worden, gerettet zu werden. Wir wurden gerufen und durften antworten und teilhaben an diesem Ruf. Was heißt es, Teilhabe an einem Ruf zu sein? Sind nicht alle gerufen? Viele sind gerufen, aber wenige erwählt. Ja? Es sind offenbar mehr gerufen als gewählt oder erwählt. Warum? Weil nicht alle den Ruf annehmen. Alle Menschen sind viele. Die vielen sind gerufen, aber nicht alle antworten. Aber die, die antworten, die bekommen eine Etikette, wenn sie zur Tür kommen. Und diese Etikette heißt Gerufener, ja, weil er sich rufen ließ. Und alle die, die jetzt im Raum des Heils sind, heißen Gerufene im Zeichen der Antwort auf den Ruf. Wir sind jetzt alle im Raum als Gerufene, weil wir dem Ruf antworteten und bekommen diese Bezeichnung in einem neuen Sinne. Es gibt also zwei Gruppen von Gerufenen. Die Gerufene, die den Ruf nicht angenommen haben, noch nicht angenommen haben, und die, die ihn angenommen haben. Aber nur die ihn angenommen haben, bekommen in dem Neuen Testament diese Bezeichnung Gerufene. Ja? Es klingt etwas fremd vielleicht, weil wir uns an Berufene gewöhnt haben, aber ich hoffe, wir können uns das abgewöhnen in unserem Denken, weil es ein schriftfremder Gedanke ist, Berufung oder Berufene. Die Schrift spricht nicht davon. Leider hat man so übersetzt, aber es ist irreführend, weil es zu bestimmend ist. Und es ist nicht das griechische Wort. Das griechische Wort ist das einfache Wort für Rufen. Und nun ist es dem Gegenüber überlassen, ob er antworten will oder nicht. Mitteilhaber heißt noch mehr als nur gemeinsam bei denen zu sein, die auch den Ruf angenommen haben. Mitteilhaber spricht von der Hoffnung, denn das Ziel des Rufes ist die Hoffnung. Paulus spricht einige Male von der Hoffnung des Rufes in Epheser Kapitel 4. Als wir, wann immer wir den Ruf hörten als Verlorene, als wir den Ruf hörten, hatte Gott im Auge, uns eines Tages bei ihm zu haben. Das war das Ziel. Und dort sah er mich in der Verlorenheit und rief, komm, wohin? Hierhin. zu mir in der Ewigkeit. Und die Schritte, ich komme zu Jesus in der Bekehrung und jetzt bin ich dort angekommen. Jetzt ruft er weiter, komm, denn auch Christen sind Gerufene. Wir werden gerufen, ständig. Komm mit, komm. Ich bin Teilhaber am Ruf Gottes, am himmlischen Ruf. Und ich werde gerufen, bis ich durch die ewigen Tore gehe und dann bin ich angekommen. Und dann war ich ein Gerufener. Ja. Ich bin jetzt angekommen. Dort die Hoffnung ist das Ziel von Anfang an, dass Gott uns eines Tages bei sich hat. So sind wir also heute mit Teilhabe am himmlischen Ruf, weil wir dem Ruf gefolgt sind und dem Ruf folgen in der Gegenwart. Der himmlische Ruf kam von dort und will dorthin ziehen. Als Mitteilhabende sind sie jetzt schon bei Christus, sollen einst mit ihm sein und werden es, wenn sie sich von ganzem Herzen mit Jesus Christus befassen, das heißt ihn betrachten. Das soll dazu dienen. Klein d, Punkt. Als wen soll man Christus Jesus betrachten? Wer soll ihn betrachten? Heilige Brüder und Mitteilhabende? Wen sollen sie betrachten? Als wen sollen sie Christus betrachten? 1 und 2. Weswegen, heilige Brüder, Mitteilhaber am himmlischen Ruf, betrachtet den Gesandten und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Christus Jesus. 4 Bezeichnungen. Christus, Jesus, Gesandter bzw. Apostel und hoher Priester. Jesus ist der Name, den er schon vor seiner Geburt bekommt. Es waren andere, die diesen Namen hatten, und es sind später solche gewesen, die ihn bekommen haben. Wir haben zum Beispiel in den Briefen des Paulus einen Mitarbeiter namens Jesus. Wir haben im Alten Testament solche, die diesen Namen tragen. Josua ist im Griechischen Jesus. Kapitel 3 oder 4 haben wir diesen Namen. Es ist aber nicht unser Herr Jesus, sondern Josua. Deshalb habe ich Josua übersetzt, weil es sich auf den bezieht. Aber es ist derselbe Name. Hosea oder Hosea, wie Luther übersetzt, ist ein ähnlicher Name. Er kommt also in verschiedenen Buchstabierungen vor. Die Menschen, die Sünder waren, also Josua und diese Menschen, die ihn getragen haben, Propheten waren oder Heilige Gottes, aber doch Sünder waren, die trugen diesen Namen, wenn sie ihn hatten, im Zeichen dessen, dass Gott Retter war. Denn Jesus heißt, Jahwe rettet. Wenn Josua diesen Namen trägt, dann ist er als Mann mit diesem Namen ein Hinweis darauf, unser Gott ist ein Rettergott. Unser Gott rettet. Er ist also mit seinem Namen ein Verkündiger dieser Tatsache. Sein Name verkündet, wer Gott ist. Wenn aber Jesus diesen Namen bekommt, siehe Matthäus Kapitel 1, dann steht dieser Name in einem anderen Zeichen, und zwar im Zeichen von Gott unter uns, Immanuel. Jesus bekommt seinen Namen, weil er Immanuel ist, weil er der Gott unter uns ist, der sein Volk retten wird von seinen Sünden. Deshalb bekommt er den Namen Jesus. Also in einer anderen Qualität. So haben wir diesen Jesus und den sollen wir betrachten. Uns mit seinem Namen befassen, das haben wir gerade jetzt getan. Wir haben ihn betrachtet und sollen das weiterhin tun. Christus, das U kommt vom Lateinischen, aber es ist ein griechischer Name und wird dort mit einem O geschrieben, Christos. Christos ist das griechische Wort für das deutsche Gesalbte. Und für das hebräische Meschiach, da haben wir das verdeutschte Wort Messias. Also der Gesalbte. Aber warum Gesalbte? Nun, weil er von Gott als der Schönste herausgestellt wird, der Gesalbte, der König, Priester und Prophet für uns ist. Der verheißene Erlöser. In diesem Zeichen heißt er der Messias oder der Christus, der verheißen war. Christus Jesus, der verheißene Erlöser, Gott der Retter. Nun heißt er aber auch Gesandter oder mit dem Fremdwort Apostel oder mit dem lateinischen Fremdwort Missionar. Missionar, Gesandter, Apostel sind dasselbe. Er ist gesandt von Gott mit einem besonderen Auftrag. Ein Apostel war jemand, der herausgenommen war aus dem momentanen Fluss des Lebens, um sich einer besonderen Aufgabe zu widmen, zu der er gesandt wurde. Und seine Aufgabe, das heißt die Ausführung seiner Aufgabe, geschieht voll und ganz im Schatten seines Senders. Wir lesen von verschiedenen Arten von Aposteln. Wir haben die himmlischen Apostel, Jesus, den Heiligen Geist, der auch apostolisch gesandt wird, 1. Petrus 1, vom Himmel gesandten, apostolisch gesandten Heiligen Geist. Dann haben wir fundamentlegende Apostel, die 12 Apostel Jesu und Paulus, möglicherweise Jakobus, Halbbruder des Herrn, der auch Apostel heißt. Wir haben andere Apostel, die dieselbe Arbeit tun, aber nicht in selber Qualität. Sie bekommen ihre Botschaft von Menschen, nicht von Christus persönlich. Siehe Barnabas, Silas, Timotheus und so weiter. Und dann haben wir Apostel als Gesandte der Gemeinden, wenn Paulus finanzielle Hilfe sammelt für die Armen in dem Land Israel. Das geht über Jerusalem an die Armen dort im Lande. Und diese tun ihre Aufgabe im Zeichen ihrer Gemeinden. Die Gemeinden haben sie bestimmt, um jetzt ihre finanzielle Gabe weiterzubringen. Paulus freut sich, wenn sie mit ihm reisen und ihn begleiten. Er hätte es alles selbst nehmen können. Vielleicht nicht alles selbst tragen immer, er hatte wohl einiges an Gepäck dabei, aber es waren immer wieder solche, die ihm halfen. Aber nein, es galt auch ein gutes Gewissen oder einen guten Schein zu haben. Paulus wollte, dass die Leute Vertrauen hätten, er wollte nicht in Misstrauen geraten. Es durften also ruhig Zeugen sein von den Gemeinden, die dann wieder zurückkommen durften und berichten, was aus dem Geld geworden war, ja. So dass alles offen war. Auch die heißen Apostel, aber sie tun ihre Arbeit im Zeichen dessen, dass sie von den Gemeinden gesandt werden, um Paulus zu begleiten. Also, wenn Jesus Apostel heißt, dann ist er von Gott gesandt auf diese Welt, in dieser Welt, um hier eine ganz besondere Aufgabe wahrzunehmen. Und das sollen wir bedenken. Wir sollen ihn als den Apostel Gottes, den von Gott Gesandten, bedenken, was alles damit zu tun hatte. Und letztlich hoher Priester unseres Bekenntnisses. Wir haben ein Bekenntnis. Was ist ein Bekenntnis? Ein Bekenntnis ist eine Aussage, die wiederholt oder das Wort bedeutet selbst, dasselbe zu sagen, also eine Wiederholung. Ich sage dasselbe als das, was ein anderer gesagt hat. Wenn ich meine Sünden bekenne, dann sage ich über meine Tat das aus, was Gott darüber sagt. Nicht ich entschuldige mich, denn ich bin ja schuldig. Ich kann mich nicht entschuldigen, denn ich bin schuldig. Ich muss mich beschuldigen. Ich muss über mich, meine Tat, dasselbe aussagen, als was Gott sagt über diese Tat in seinem Wort. Sagt seine Wort, das ist gestohlen, dann sage ich, ich bin ein Dieb. Herr, ich habe gestohlen. Nicht, ich habe verpfuscht, ja. Ich habe etwas Böses getan. Oh Herr, du weißt, wie schlecht ich bin. Vergessen wir solche Heuchelei, ja. Solche seelischen, Redereien. Nüchtern, ehrlich, vor einem heiligen Gott. Es tut mir leid, Herr, ich bin ein Dieb geworden. Ja. Ich habe gestohlen. Und wie schnell diese Versuchung kommt, das habe ich erlebt. Ich ertappe mich dabei, ich habe gestohlen. Ja. Es muss zurückgebracht werden. Oder ich habe die Unwahrheit gesagt. Oder ich war lieblos. Dann sagt man nicht zur Frau, ich habe nicht, war vielleicht gerade das richtige Wort, aber du weißt, ich war so müde und so weiter. Nee. Ich war lieblos, Karl. Es tut mir leid. Genau das, was Gott sagt, das sagen wir dann. Da gibt es eine nette Anekdote von Harry Ironside. Der war ein sehr gesegneter Mann Gottes nach den Zeiten von Moody in derselben Gemeinde, in der Moody-Kapelle, war dort der Pastor. Und man erzählt, dass eines Sonntagabends es zu einer Auseinandersetzung kommt, wahrscheinlich nicht allzu ernst, aber doch eine Auseinandersetzung zwischen ihm und seiner Frau. Nun, es dauert nicht allzu lange, dann versöhnen sie sich wieder. Und dann sagt er zu seiner Frau, tut mir leid, dass ich so gesprochen habe oder das gemacht habe, aber du weißt, ich habe heute dreimal predigen müssen. Ja. Harry Ironside war auch aus Fleisch. Ja. Die Tendenz, sich gleich zu entschuldigen. Nun, seine Frau war nicht gerade auf die Nase gefallen oder auf den Mund gefallen. Prompt antwortete sie, ja, aber du weißt, ich habe auch dreimal zuhören müssen. Das ist nicht ein echtes Bekenntnis, ja. Wir wollen lernen, unsere Sünden zu bekennen. Aber wir bekennen auch anders. Gott sagt, Jesus ist von der Jungfrau Maria geboren. Ich bekenne das, ich sage dasselbe. Was Gott sagt, das sage ich. Gott sagt, Jesus ist für deine Sünden gestorben. Danke, Vater. Ich sage das auch. Jesus ist für meine Sünden gestorben. Wenn du mit deinem Munde bekennst, Jesus sei Herr, und du glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Ja? Wenn ich das sage, das ist mein Bekenntnis. Gott sagt, er ist für dich gestorben. Ich habe ihn auferweckt für dich, damit du Leben hast. Dann sage ich dasselbe und ich bin ein Bekenner geworden. Ja? Nun soll dieses Bekenntnis anhalten. Der Hebräerschreiber spricht immer wieder von diesem Bekennen und von diesem Bekenntnis. Das sollen wir aufrechterhalten. Wir sollen nicht weichen von diesem Bekennen, von diesem Wiederholen. Wir sollen dazu stehen, nicht weichen, im Vertrauen nicht weichen, sondern dabei bleiben. Und wir sollen dabei bleiben, Jesus als unseren hohen Priester zu bekennen. Er an meiner Stelle. Er hat den Weg gebahnt ins Heiligtum für mich. Und ich darf mit ihm, in der Gemeinschaft mit ihm, auch dorthin. Ich bekenne, Jesus ist mein hoher Priester. Als solchen sollen wir Jesus Christus betrachten, sagt der Schreiber. Als wen soll man Christus Jesus betrachten? Verse 1 und 2. Als gesandten hohen Priester unseres Bekenntnisses. Hier haben wir die Botschaft des Briefes. Jesus ist der von Gott Gesandte, das heißt auch der, der Gottes Wort uns bringt, Kapitel 1, durch den Gott gesprochen hat, der Apostel, der uns Botschaft gebracht hat, das hatte ich nicht erwähnt. Also von Kapitel 1 bis Kapitel 10 ist dies die Botschaft des Briefes und später immer noch im anwendenden Sinne, im beleuchtenden Sinne. Zweitens, als Treuen, der dem Vater die Treue hielt, Vers 2, der treu war dem, der ihn dazu machte, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Wir sollen ihn als den Treuen, der dem Vater die Treue hielt, betrachten. Parallelstellen, Römer 15, Vers 8, Römer 15, 8, 2. Korinther 1, die Verse 19 und 20. Dazu machte, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Das heißt, Jesus hatte eine Aufgabe und er hat sie erfüllt. Als den, der in Verantwortung stand, sollen wir ihn betrachten. Der Zusammenhang verlangt im Deutschen vor dem Wort machte die Ergänzung dazu. Das Wort steht nicht im Grundtext, aber der Zusammenhang verlangt es, deshalb fügen wir es hinzu, weil der Text sonst missverstanden werden könnte, als hätte Gott Jesus geschaffen, gemacht, und das ist nicht der Sinn. Wir haben zwei Beispiele für diese Art des Übersetzens. Das eine Beispiel ist Johannes 7, Vers 39, wo es steht, das sagte er von dem Heiligen Geist, der noch nicht Grundtext war. Aber wenn wir das so sagen im Deutschen, dann wird das zu einer Lüge, nicht wahr? Das ist aber nicht, was der Grieche meint, das ist nicht, was Johannes meint, sondern er meint das, was wir im Deutschen mit da war, sagen. Ja? Er war noch nicht da, das heißt noch nicht gekommen. Existieren tat er, ja, existierte schon. Aber wir dürfen also nicht falsch übersetzen in unserer Liebe zur Treue, ja. In gewissem Sinne müssen wir schon etwas plastisch sein, damit wir richtig übersetzen. Ein weiteres Beispiel, fast genau dieselbe Formulierung. Leider sind die Übersetzer hier nicht konstant. Und sie verpassen die Gelegenheit, eine richtig zu übersetzen. Auf Apostelgeschichte, die Apostelgeschichte, Kapitel 19, Vers 2. Wir wussten nicht, dass der Heilige Geist, Grundtext, war. Aber es sind ja Juden. Mit der Johannestaufe getauft. Johannes hatte vom Heiligen Geist gesprochen. Und die sind Juden, die kennen doch das Alte Testament. Und die wissen nicht von einem Heiligen Geist, das existiert. Das ist schwer denkbar. Aber wenn wir übersetzen, genau wie in Johannes 7, Vers 39, wir wussten nicht, dass er da war, beziehungsweise schon gekommen war. Pfingsten hat sich bis nach Ephesus noch nicht bei ihnen rumgesprochen, ja? Und jetzt muss Paulus die Lücke dann füllen. Also auch dort tun wir besser, wenn wir da war, übersetzen anstatt existierte oder. Und so auch hier dazu machte. Es geht hier nicht um die Frage, wie Christus ins Dasein kam, sondern es geht um seine Stellung zwischen Gott und seinem Volk, worin Mose ein Vorbild ist. Denn es heißt, wie auch Mose. Darum geht es. Gott hat ihm eine besondere Stellung gegeben, eine Aufgabe. Und in dieser Aufgabe war er treu.